Grüßeng, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Halt immer noch ohne professionelles Mikro, oder halt ohne das eine Klumpe da. Ja, heute haben wir mal erlaubt, einmal nachzufragen, da in Deutschland, du. Hab gesagt, du, wie schaut's aus? Habe ich da so eine E-Mail hingeschrieben. Dann habe ich gesagt, wann kriege ich denn mein Mikrofon wieder? Jetzt haben sie geschrieben, ja, das wurde am 17. April weitergesendet in die Werkstatt. Was ist das heute? Das ist jetzt schon vor zwei Wochen, ist ja wurscht. 17. April und für gewöhnlich dauert die Bearbeitung 15 bis 20 Werktage. Also das Arbeitstempo, das Arbeitstempo hätte ich auch gern. Also das heißt, die nächsten 2 bis 8 Wochen müsst ihr noch mit dem Mikro rauskommen. Aber haut ihr ganz gut hin. Was war los die letzten Wochen? Ja, ganz was Besonderes. Mein Stier habe ich ja dank Social Media, den habe ich glaube letzte Woche schon erwähnt kurz, dass der Goliath eventuell schon irgendwo hingehen wird. Er ist abgeholt worden letzte Woche nach Oberösterreich, ist gegangen, da Richtung 10-11 Kilometer vor Braunau ist er auch marschiert. Also nicht marschiert, er ist abgeholt worden. Aber da hat er jetzt wirklich, da hat er ein ganz schönes Platzl erwischt. Ich fürchte, da oben wird es jetzt besser gehen als bei mir, weil da hat er jetzt einen Betrieb, 150 Kühe, 150, die 150 Kühe gehört nicht ihm allein. Das ist also ein Milchviehbetrieb, der hat selber besaumen und hat er gesagt, und wenn bei der Besaumung irgendwas nicht hinhaut, dann übernimmt der Goliath quasi das Backoffice, ja. Die Feuerwehr übernimmt dann quasi er. Aber, ja, bin ich froh, dass ich ihn jetzt untergekriegt habe, weil das war, bei dem schönen Stier war es mir echt schon laut gewesen, wenn wir den jetzt irgendwie zum Schlachter gegeben hätten. Aber ja, da habe ich schon Videos gekriegt, Fotos von seiner neuen Herkunft, Heimat. Der hat echt so einen schönen Laufbereich, der ist, glaube ich, für ihrem das Areal fast so groß wie da unser Stall für unsere ganzen Viecher. Also da hat er was zu toben. Ich muss ja gestehen, ich bin ja schon froh gewesen, wie er dann weggefahren ist, weil man schläft dann die Nacht vorher schon ein bisschen ungut, weil man sich denkt, ja hoffentlich haut er es hin beim Verladen, weil das ist nicht so wie der eine. Das kleine Stiele da mit den 250 Kilo, den haben wir alle dividiert auf den Hänger, das leider so grau statt. Ah, nicht, das war ich wirklich, war ja zu zweit, haben wir den ganz easy. Aber beim Stier war das erste Thema, ne? Blöderweise Schulzeit. Jetzt habe ich da meinen Junior nicht mitgehabt. Jetzt waren wir da so ein bisschen ohne Junior, aber ich hab's da schon, weißt du, man geht zuerst ein bisschen mit Muffensausen rein, weil man nicht genau weiß, wie man jetzt da tut, gell, weil mit 1000 noch irgendwas, so ein Stier, der hat Kraft. Gott sei Dank hat er es nicht so recht gewusst, was er für Kraft hat. Ich bin dann raufgekommen, bin Halsbandl und so. Er hat sich ja Gott sei Dank immer noch schön herbandeln lassen. Ja, zuerst haben wir halt ein bisschen skeptisch geschaut, aber dann haben wir angeschoben. Dann auf und dir zu und ab die Post. Also, sicher, wahrscheinlich die Fahrt wird nicht so getaugt haben, aber ich glaube, jetzt taugt es gut und da bin ich froh, dass er ein schönes Leben in Oberösterreich hat. Der gute Goliath, so macht Landwirtschaft Spaß, kannst du sagen. Was hat noch Spaß gemacht die Wochen? Lustige Geschichte. Der Bildungsminister, der Wiederkehr, das ist ja der von der, was ist das, 9% Partei von den Neos da, der macht den Schulwesen, gell, den Schulwesen, kein Stein auf den anderen nicht da halt bloßen. Der Wiederkehr will die Volksschule um 2 Jahre verlängern. Warum? Einfach so halt wahrscheinlich. Na, aber ich weiß ja, das ist oft auch, ist ja die Thematik oft in der Pädagogik, ja, verstehe. Aber ich denke mal da, gell. Bei mir ist was wurscht, ich bin sowieso 8 Jahre Volksschule gegangen, aber dann die 4 Jahre, sage ich ja gern. Aber der Plan ist ja, dass man 6 Jahre Volksschule geht. Da frage ich mich schon, gell, was mich interessiert hat, wo kämen denn die Räumlichkeiten her? Wenn ich jetzt das umschaue, so, es ist ja fast jedes Dorf hat so seine Volksschule oder viele auch nicht mehr. Aber wenn ich so eine Volksschule anschaue, da drüben, die hat, das sind 4 Klassen und so eine Werkkammerle, ne? Wie tust du denn mit der Räumlichkeit? Wo kommen denn die her? In Österreich haben wir, ich glaube, 3000 Volksschulen. Machen wir da eine große Bauoffensive, ja, muss man sagen. Machen wir einen Zubau. Da Carport oder was, oder macht man Container da auf den Schulgarten, wie hat das jetzt denn das vorgestellt, der gute Minister? Ich meine, das ist, das ist ja kein Plätze, du brauchst 50% mehr Räumlichkeiten, ja, weil statt 4 auf einmal 6, ja, 6, 4 ist 50%, wenn ich in der Schule richtig aufgepasst habe. Ja, und mein letzter Stand ist ja so, wir haben ja schon einen Lehrermangel, Lehrerinnen und Lehrermangel, auch in Volksschulen und Volksschulpädagogik und Mittelschul und Gymnasium ist ja doch eine andere Geschichte, die haben ja doch eine andere Ausbildung. Wo kriegst du die Volksschullehrer her? Wo sind denn die? Wo wachsen denn die? Wachsen die auf dem Baum oben? Wir werden das nicht tun. Also das ist schon eher ein Langzeitprojekt, habe ich das Gefühl. Mir kommt ja auf Tour. Ja, vor allem, was unterrichtest du denn da? Was machst du denn da? Machst du dann eh wieder den Stoff von der Mittelschule? Aber was, wenn der Mittelschullehrer dann eigentlich für das ausgebildet ist, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Idee bis zum Ende ausgebrochen ist. Also, aber das ist gerade im Bildungsministerium, da wie jeder Politiker möchte sich da ein Denkmal setzen. Ja. Aber wenn es noch so viel Larifari ist, gell, es wird halt wieder über irgendwas geredet. Ich meine, muss man sagen, wir leben eh noch in einem Land der Insel, der Seeling. Deutschland ist ja auch ein ziemliches Programm. In Deutschland geht's auch zu. Die kennen die aber so, ich meine, die haben, glaube ich, länger Volksschule, aber die haben über solche Sorgen, können die nur schmunzeln, in Bundeswehr. Die deutsche Bundeswehr, die hat Themen. Du bist deppert. Die deutsche Bundeswehr, die kämpft mit einem massiven Bürokratieaufwand und leidet unter realitätsfernen Vorschriften, die zudem als ineffizient gelten. So müssen etwa für gerissene Hosen aufwendige Schadensberichte erstellt werden. Und der Schützenpanzer Puma, nicht Panda, der Puma, grundsätzlich für Schwangere geeignet sein. Derzeit gelten in Kasernen und anderen Einsatzgebieten fragwürdige Vorschriften, die den Soldaten den Alltag eher erschweren. Selbst bei Auslandseinsätzen ist Mülltrennung nach deutschem Standard verpflichtend. Ja, wir wissen, Mülltrennung ist ganz wichtig. Auch in Afghanistan muss der Müll getrennt werden, wahrscheinlich für die Deutschen. Beschädigte Ausrüstung muss unnötig detailrecht dokumentiert werden. Ein Beispiel. Hat eine Hose ein Loch, entscheiden mehrere Vorgesetzten in unterschiedlichen Bürokratieschleifen, ob es eine neue gibt. Mit dir kann das sein, gell? Wenn einer sagt, du, schau mal, buch dir mal, das Loch ist 2 cm, da gibt's dann sicher eine Norm, wo man sagt, ja, bei 2,5 cm kann man die Hosen noch flicken, danach vielleicht eher so einen Fleck drüber, ja? Da so ein Sumsi, diese runden Dings drüber nahen, und glaube ich, bei 7,8 cm, da kannst du wahrscheinlich eine neue Hosen bestellen. Weiters, Maschinengewehre auf Fahrzeuge dürfen nur bei geschlossenen Türen abgefeuert werden. Da habe ich jetzt die Frage, Maschinengewehre auf Fahrzeuge. Schießt man die jetzt an, also, wenn du jetzt die auf ein Fahrzeug schießt, muss dann bei dem Fahrzeug, wo du hinschießt, die Tür geschlossen sein? Oder muss, wenn du das Maschinengewehr auf dein Fahrzeug hast, muss da die Tür geschlossen sein? Und dann stellen sich jetzt zwei Fragen. Wenn du jetzt dann auf wen schießen willst, rufst du noch um und sagst, hey, mach geschwind der Tür zu? Oder ist eher so gemeint, dass man sich denkt, wir haben jetzt da das Maschinengewehr im Auto. Franz, mach geschwind die Tür zu, weil wir dürfen ja nicht bei offenen Fenster ausschießen. Ist das jetzt so gemeint, oder? Fragen über Fragen, gell? Auf Schießständen darf laut Welt nichts gegessen und getrunken werden. Gefahrstoffkontamination. Es gelten spezielle Reinigungsmaßnahmen und übertriebene Sicherheitsmaßnahmen. Ja, aber das ist, gell, beim Schießen, gell, wenn du eine Wurstzimmergags isst und so, dann ist gar nichts. Die Kugel kontaminiert von der Semmelbrösel, ich weiß es nicht, gell? Beim Schützenpanzer Puma mussten bei der Entwicklung zivile Vorschriften berücksichtigt werden. Darunter ergonomische Büroarbeitsstandards und Grenzwerte für Feinstaub. Ja, aber Debbie, du musst schon auch, Feinstaub ist schon wichtig. Diese waren so streng, dass die Luft im Panzer theoretisch für Schwangere unbedenklich sein musste. Man, mir lachen wir, gell? Aber die Deutschen, die sind nichts blöd. Die verfolgen einen Plan. Ja, die sagen sich genau, wie machen wir das mit der Bürokratie? Bürokratie hat ihre Vorteile, gell? Weil dank dieser Bürokratie wird der Russe niemals Deutschland angreifen. Das ist eine Deppert, der Russ. Weil, stell dir mal vor, sobald der Russ mit dem Panzer irgendwo da auf eine deutsche Straße kommt, hat der da schon den ersten Strafzettel bitten wegen Überschreitung des höchstzulässigen Gesamtgewichts. Was glaubst denn du? Da drüben, das russische Militär hat ja auch schon gesagt, wir taten wir eh gerne einmal von Deutschland, taten wir gerne einmal da ein bisschen ein Gebiet, ne? Aber geht nicht wegen der Auflagen, ne? Ja. Die haben ja die Abgasnormen nicht, die halten sich auch nicht ein, die Panzer. Steht ja vor der Panzer da drüben, jetzt kommt er da her, dann muss er da die Zeitsteuer zahlen. Nein, die Deutschen, die sind schon gescheit, die sind gescheiter als wir denken. dass wir denken, das ist ein. Soll Europa wieder verstärkt auf das Atomkraftwerk setzen? Ja, das habe ich jetzt in der Zeitung jetzt gelesen, gell? Da war es ja Pro und Contra drinnen. Da haben sie die Spezialisten haben diskutiert, gell? Österreich, ja, brauchen wir Atomkraftwerk? Brauchen wir in Europa Atomkraftwerk? Auch Österreich? Ist Österreich auch Atomkraftwerk? In der kleinen Zeitung war da. So, wirklich. Ich sehe lieb die Diskussion, gell? Ich sehe lieb. Ich glaube, aktuell, wissen wir eh, es schaut energietechnisch ein bisschen spooky aus, gell? Wir haben ein bisschen einen Crash, ja? Oder wie man das so sagt, ein Crash. Unten da, der mit dem Erdöl, Erdgas, ist nicht immer alles raus, gell, was aus dem Nahen Osten kommt. Eher aschig, kann ich sagen. Und Alternativen, werden wir uns überlegen müssen auf Dauer, gell. Ja, gut, wie in Österreich da, oder wie in Kärnten, wo ich bin, bestes Beispiel, wir haben einen Haufen Wasserkraftwerk, gell, da, die Kölnbahnsperre und so, was steht da links. Da ist ein Haufen, da rennt ein Haufen Strom raus, in die Verbund rein. Dann habe ich nichts davon, weil ich die nicht billiger kriegt deswegen, aber mein fairerweise muss ich sagen, wenn ich mir die Kölnbrennsperre anschaue, da ist schon auch ein massiver Angriff in die Natur. Hat der stattgefunden? Ja, aber weißt du, das ist jetzt oft regen, Windkraftwerke, Sonnenenergie, ich bin jetzt auch kein großer Fan von den Windradeln, gell, die schauen nicht wirklich schön aus, gell, denke mir oft da, Steiermark, ja, eine schöne Gegend, also, ja, Niederösterreich passt wieder da oben, Burgenland, da passt es in die Landschaft. Andererseits muss ich aber auch sagen, wenn ich da rausfahre, wenn ich da Murtal rausfahre, da haben sie oft in die Wiesen da diese Photovoltaikanlagen reingetan. Schaut auch nicht schön aus. Also schön ausschaut das ja wenig, gell? Ein Atomkraftwerk, gell, das ist halt da. Ein Atomkraftwerk, gell, das fällt auf. Das fällt auf in einem Gebiet, so wie Österreich, weil es nicht so klein ist. Aber es ist ja lieb, was wir diskutieren. Ja, man, die Deutschen können ja diskutieren über Atomkraftwerk, weil die waren ja so schlau, die haben ja eine Atomkraftwerke gehabt, die gut funktioniert haben, ohne Probleme. Da haben sie gesagt, na, schalt mal ab. Das war ja, da hat die Merkel damals, da war ja Fukushima in Japan drin. Und dann hat da die Merkel irgendwie da, war die Stimmung eher so, nicht so pro Atomkraftwerk, eher so contra. Dann hat die Merkel gesagt, na, wir damals da, Deutschland steigt ganz aus, komplett atomenergiefrei, null. Jetzt haben sie das abgedraht. Nachher sind sie draufgekommen, jetzt haben wir zu wenig Strom, jetzt kaufen sie Atomstrom aus Frankreich. Bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob die besser sind als die Deutschen. Oder daneben sind polnische, slowakische, tschechische, die haben Atomkraftwerke. Ob die alle so safe sind? Ich weiß gar nicht, haben nicht die Rumänen auch, das Bulgaren? Ob da die Deutschen nicht ja einen kleinen Fehler gemacht haben? Aber das ist ja ihr Thema. Aber es ist ja lieb, gell, dass wir in Österreich über Atomkraftwerke diskutieren. Ja, wir haben es, ja. Ist zwar nicht in Betrieb in Zwentendorf, aber ja, komplett unrealistisch. Jetzt stell dir mal vor, wir in Österreich, wir beschließen mal ein Atomkraftwerk zu bauen. Wobei, was heißt beschließen? Das heißt, musst du mal diskutieren. Dann spekulieren wir es einmal durch. Spekulieren wir die Idee durch. Atomkraftwerke in Österreich, ja. So. Fangen wir mal 2026, fangen wir mal Politik an, der denkt sich, mir ist die nächste wohl wurscht, ja, ich hau jetzt einmal da so einen Vorstoß rein, gell. Machen wir ein Atomkraftwerk, dann diskutieren sie einmal. 2 Jahre wird diskutiert. Und wie auch immer, wieder ein Wunder, wird dann beschlossen, ja, in Österreich bauen wir jetzt ein Atomkraftwerk, ja. Das sind wir im Jahr 2028, ja. 2028 beschließt dann Österreich, ja, wir bauen wir. Dann kommen wir es drauf, ja, Moment einmal, wo bauen wir es denn hin? Wo ist in Österreich schier genug, dass ein Atomkraftwerk die Landschaft nicht noch mehr verschiert? Suchen wir mal einen Platz, ja? Dann suchen Sie mal 2 Jahre mal einen Platz, ja? Dann sind wir im Jahr 2030, ja? Im Jahr 2030 hat Österreich jetzt einen Platz und sagen, ja, da kommt das Atomkraftwerk hin. Es ist aber so, dass das wahrscheinlich in einer Gegend ist, wo Menschen wohnen, ja? Die Menschen, die da in der Nähe des Atomkraftwerks wohnen, würden, täten, tun, die werden da sagen, ja, so eine Freude habe ich da nicht, gell, weil jetzt habe ich da einen Zubau gemacht beim Haus, ja, da von meinen Eltern, da habe ich den Dachstuhl ein bisschen lauer getan und da ein bisschen links meine Immobilie, gell, die hat ja einen Wert gewonnen und das Atomkraftwerk würde dann eine Wertminderung bedeuten. Ja. Oder irgendeiner, so ein Bauträger hat gesagt, jetzt habe ich da also 5 Reihenhäuser hergeklatscht, die da Dinge einfach mieten, wenn ich da ein Atomkraftwerk habe. Da kommt man ja gar nicht mehr her. Da kann ich da nicht, da die Mieten, da, die, ne? Ich bin gegen das Atomkraftwerk, wenn dann die Anrainer sagen, dann machen sie eine Bürgerinitiative. Machen sie eine Demonstration. Ja, kommen sie mit den Schütteln, mit den Glocken. Ja. Wird dann mal diskutiert. Und wie durch ein Wunder, 2 Jahre später werden dann alle Proteste abgelehnt. Sagen sie, nein, das öffentliche Interesse steht davor. 2032 sagen sie, nein, jetzt bauen wir es aber. 2032, da bauen sie es. Ne? Dann sagen sie, warte mal, jetzt müssen wir Ausschreibung machen. Wir müssen mal eine Ausschreibung machen, wer baut denn das überhaupt? Ja? Wenn wir dann mal die Politiker überlegen, ja, warte mal, wenn keine Idee in der Baufirma hat, wer kennt denn mir? Macht man eine Ausschreibung, ja? Dann dauert die Ausschreibung vielleicht 1 Jahr. Machen wir 1 Jahr. Ja. Ausschreibung dauert 1 Jahr. Dann wird entschieden, ja, die Firma so und so, die baut, weil die hat das beste Angebot abgewirkt, nicht das Richtige, aber das beste Angebot, das günstigste oder das idealste oder was der Teufel was. Ne? Jetzt sind wir, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir jetzt 2033. Jetzt sind wir im Jahr 2033, wo beschlossen wird, die Baufirma so und so baut. Ja. Jetzt werden dann mal die anderen Baufirmen sagen, Moment einmal, hey, der, ich habe ja das bessere Angebot, jetzt hat der das gekriegt, weil der ist ja, das ist ja nur deswegen, weil der Chef da, mit dem da einmal da essen war, da in der Linksinnenstadt, und da, na, jetzt Gerichtsverhandlung. Ich demonstriere dagegen, ja. Und da hat das Gerichtsverhandlung, sagen wir, 1 Jahr, ne, sagen wir im Jahr 2034, wo das Gericht sagt, na, das passt schon, der soll das bauen, weil der ist super. So, jetzt sind wir im Jahr 2034, jetzt sagen sie, jetzt bauen wir. Dann kommen die ersten Bagger, dann kommt man drauf, Auwehr. Ein ganz seltener Zwerghamster, Springfrosch, der brütet da. Ja. Wir können hier nichts bauen. Ja. Können wir da die Umweltschützer? Die sagen, rettet den Frosch. Ja. Nein, wir sind dagegen. Irgendwie einigt man sich, dass man da diesen Zwerghamster, Spitzfrosch, der da brütet, umsiedelt. Das dauert aber 1 Jahr. Jetzt ist man im Jahr 2035 drinnen. Aber jetzt sagt man, jetzt können wir bauen. Jetzt werden sie sagen, du, jetzt bauen wir. 2035, jetzt bauen wir, ja. Das waren jetzt wirklich wunderschöne 15 Jahre, wo wir das Atomkraftwerk bauen werden. Ja, wir haben das Budget, jetzt können wir loslegen, dann können wir die ersten Beton fahren, ja. Dann 2040 wird man sagen, jetzt bauen wir 5 Jahre und jetzt sind wir draufgekommen, die Kosten. Es könnte sein, dass das jetzt einmal ein bisschen teurer wird. Es könnte sein, dass das Atomkraftwerk doppelt so viel kostet als geplant, ja. Oder dreifach. Eher 4-mal so viel, ja. Wir müssen mal das Budget aufstocken. Dann muss die Regierung sagen, ja. Na, kein Problem, stocken wir, ja. 2040, ja. Und dann denkt man sich, ja, das wird jetzt auch schön. 2040, da baut man an. Und irgendwann kommt man drauf, ja. So im Jahr 2057 sagt man, die Bauzeit wird sich nicht ganz ausgehen, ja, knapp wird sich nicht ausgehen, wir sind jetzt, 2047 sind wir, gut war, wenn es 2050 fertig wird sich nicht ausgehen, es wird eher 2060 werden, aber da wird es dann safe fertig, im Jahr 2060 haben wir das wunderschönste Atomkraftwerk, das Österreich hier gesehen hat, ja, das wird schön. Und dann, wenn das Atomkraftwerk 2060 endgültig fertig ist, dann wird man draufkommen, naja, es gibt jetzt da so eine neue Entwicklung, wonach Atomkraftwerke nicht mehr notwendig ist, weil wir haben ja da jetzt dieses Neue da, was wir jetzt noch nicht kennen, dass da den Strom viel leichter und viel schneller und billiger und safer produziert. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das Atomkraftwerk jetzt da in Gang setzen sollen, ne? Wenn dann die Politiker sagen. Ja? Und dann werden andere Politiker sagen, jetzt hat es eh schon 8-mal so viel gekostet, als ursprünglich geplant. Und überhaupt da haben wir den Untersuchungsausschuss, weil da angeblich eine Politiker mit was gibt. Der, was ist, ja. Setzen wir es einmal in Gang. Ja, tun wir es in Gang setzen. Ne? Und dann haben wir 2065 irgendwann ein wunderschönes Atomkraftwerk, das in Betrieb ist. Das aber dann wahrscheinlich keiner mehr brauchen wird. Ja, das ist eine schöne Geschichte, gell. Was haben wir jetzt? Ja, es wäre in 40 Jahren. Ich hoffe, ich würde da noch was davon haben. Könnte ich noch einen Atomstrom genießen in 40 Jahren. Das würde mich sehr freuen. Mann, es ist ja sowieso. Ach, ich habe mir das jetzt habe ich noch was ausgelassen, gell? Ich habe mir wahrscheinlich noch keine Beschwerden drinnen. Ja, Projekt Umweltverträglichkeitsprüfung habe ich vergessen. Wahrscheinlich geht es nicht aus bis 2067 oder 69 oder wird dann eher 87 werden. Aber ja. Es ist ja sowieso, ja. Bei uns in Österreich, was bauen, ich meine, seien wir uns doch ehrlich, dann ist es in Österreich schon mit kleinen Bauprojekten schwer. Also das ist ja, Kolm, det er en situation. Det var jeg vanvittig, hvis man lyst til at komme. Og I prøver, I sigt den omgivning, I sigt det der regelmæssigt. Tvær dage i ugen, måske mere ofte, måske mere weniger. Har vi her så en dårlig baustelle mere eller weniger for den nosen. I ved ikke, om det er kendt. Spitalerne drau, Radl, en Radlweg bei uns da. Die sogenannte Lisa-Schlucht, die berühmte Lisa-Schlucht von Seppon da einen noch Spital. Das ist immer, das ist, hey, da haben sie, das ist immer so ein Stück, da geht daneben, da geht die Lisa. Eigentlich heißt Spital an der Trau, obwohl die Lisa durchgeht, warum auch immer. Aber jedenfalls, da geht da einen, da fliegt seit 197 Jahren fliegen da die Steinmuggel an. Jetzt haben sie da schon in den letzten 30 Jahren, was weiß ich, wie oft die Straßen gesperrt und saniert und dann Umleitung und da. Und dann hat man halt da alle möglichen Geschichten gemacht. Und jetzt ist man vor ein paar Jahren draufgekommen, nein, das war noch besser. Da war vor knapp 25 Jahren hat da einer gesagt, der hat gesagt, weißt du was, das ist ein bisschen ein gefährliches Stück. Machen wir doch einfach von der Autobahn ab, von C-Bund nach Spital rein. Das ist ein Berg, da könnte man einen Tunnel reinmachen. Das wird wahrscheinlich so 10 Millionen Euro kosten. Ne? Dann haben sie gesagt, ich bin ein bisschen deppet, 10 Millionen, ich bin komplett, halt so einen Schuss, wir hatten das Geld, haben wir ja keine 10 Millionen Euro für so einen Tunnel, der komplett verschwindet, ne? Nein, da haben sie dann ein bisschen saniert drinnen, ein bisschen saniert drinnen, dass die Steine nicht so fliegen. Jetzt vor ein paar Jahren hat man gesagt, ja, es ist schon der Tourismus, dann ist der Milstädter See und wir haben sehr viele Radlfahrer da. Und das ist ja wirklich, wir brauchen noch Radlstrecken rein. Nichts gegen Radlfahrer. Ich bin auch sehr dafür, dass mehr Radler in der Stadt fahren müssen. Ich finde wirklich oft, dass da Autos viel zu viel. Also in der Stadt wird viel zu viel mit dem Auto gefahren. Ich am Land nicht, gell, weil ich habe jetzt nicht die anderen Möglichkeiten. Ich fahre gerne mit meinem Diesel aufwärmt. Aber jedenfalls in der Stadt, da braucht man schon mehr die Radl, weil da immer schwer, wenn ich von Land rauskomme, ich würde mit meinem Auto parken. Und dauernd, dann tue ich steht dann an die Auto herparken. Aber Radlwege sind schon wichtig, gell. Ich denke mir oft. Ich beobachte es da unten auch, gell. In Gmünd, da sehe ich oft Leute, du weißt da genau, der wohnt am Kilometer neben dem Billa und fährt mit seinem Auto dazu. Du denkst da oft, ja, irgendwie könntest du da mit dem Radl um den Schirm der Klumpert. Aber jedenfalls, Radlstrecke, jetzt ist eine Radlstrecke geplant von Seppon Spital. 2,5 Kilometer, da durch die Schlucht, und zwar, sie haben gesagt, dass die Straßen nicht irgendwie verkleinern, das passt schon so, weil wir müssen schon alle durchfahren. Da bauen sie jetzt da, quasi da, wo ist, da ist der, die Lisa, dann ist da eine Mauer auf und da die Straßen. Und da, wo die Mauer ist von der Lisa, da kommt ein Platten rein, da kommt der Radlweg rein. Und da haben sie gesagt, jetzt bauen wir da. Da bauen wir jetzt an die Radlstrecke. Ja, die bauen wir, gell? Zügig. Weil die kleine Zeitung schreibt, irgendwo hat geschrieben, Bauarbeiten in der Lisa-Schlucht schreiten zügig voran. Ich meine, sie bauen jetzt schon seit Jahren, aber es geht zügig dahin. Also der Radweg ist, wie gesagt, 2,5 Kilometer lang. Jetzt ist man draufgekommen, dass die geplanten Kosten von ursprünglich 3,6 Millionen Euro sich nie ganz ausgehen werden. Sie haben gesagt, 3,6 Millionen Euro war ein bisschen zu niedrig gegriffen. Es wird ein bisschen mehr. Es werden voraussichtlich 23,4 Millionen Euro. Ganz, ganz knapp haben wir uns da verkalkuliert. Ich weiß nicht, ich glaube, sie bauen damit vergoldete Zebrastreifen oder so. Also, es kann ja mal passieren, dass man sich einmal verrechnet. Das ist jetzt überhaupt kein Thema, ne? Passt ja wohl. Kann schon mal passieren. Aber mal schauen, gell, ob sich die Kosten, ob die so bleiben werden, bis fertig ist. Im Jahr 2028, ja, das wird sicher eine schöne Radlstrecke, 2,5 Kilometer lang. Der ist, da kannst du wirklich sagen, der ist damit Liebe gebaut, der Radlweg, gell. Aber gehen wir mal in die Landwirtschaft wieder mal rein, da ein bisschen meine Fachexpertise, beziehungsweise da Fachexpertise von anderen, da habe ich jetzt eine WIFO-Studie, das ist mir jetzt unter die Arbeitsleine geflogen. Eine WIFO-Studie, die schlägt ja Kontingente bei der Landwirtschaft vor. Und zwar schreibt ja die Studie, also die Studie schreibt nicht, aber das wird da geschrieben über die Studie. Jedenfalls steht da, die Landwirtschaft liefert die Rohstoffe, die zur Ernährung und Bekleidung einer Weltbevölkerung von 8,3 Milliarden Menschen nötig sind, sowie die Grundstoffe für zahlreiche andere Verwendungen. Damit gehen jedoch Belastungen von Luft, Boden, Gewässern, natürlichen Lebensräumen und Biodiversität einher. Die Kosten dieser Schäden spiegeln sich nicht angemessen im Preis landwirtschaftlicher Erzeugnisse wider. Mir schwant da was man da machen möchte. Da die genannten negativen externen Effekte für Marktteilnehmer nicht sichtbar sind, werden zu viele Agrargüter mit Technologien produziert, die Schäden verursachen. Diese generelle Befunde sind auch für die Landwirtschaft der EU zutreffend. Ja, ist sehr schön geschrieben. Sie meinen, da Traktor und Technologien Pflanzenschutzmittel und so. Ja, mit der Admaliva, gell, mit dem Eisenrechen und da ist wird bestellen, gell, und ein bisschen, aber mit dem Pferdelein, mit den Ochsen durchgehen, aber wir haben die Zeit nicht dafür, gell. Wir haben einmal die Schmalz, muss man ehrlich sagen. Um die negativen Auswirkungen der Landwirtschaft einzudämmen, setzt die EU derzeit vor allem auf regulative Eingriffe und fördert umweltfreundliches Verhalten im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik. Der GAP. Weißt du, wo wir da mal die Biodiversitätsfläche machen, wir sind da ein bisschen weniger Mahn. Dieses Vorgehen greift aber zu kurz. Oh je. Da Belastungen von Klima, Umwelt und natürlichen Lebensräumen nur unzureichend eingedämmt werden. Administrative Hürden, viele Anstrengungen verpuffen lassen und der Wettbewerb zwischen den Ländern verzerrt wird. In dieser Vivo-Studie schlägt Elisabeth Christen, Gabriel Fellmermeier, Hans Bittlick und Franz Sinabel eine grundlegende Änderung der Herangehensweise der EU-Agrar- und Umweltpolitik vor, die dieses Problem beseitigen könnte. Für diesen Zweck sollte die Landwirtschaft in das europäische System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten einbezogen werden. Also wir sollen mal da quasi, das gleiche Instrument sollte auch auf andere Schadstoffe wie Stickstoffdünger oder Pflanzenschutzmittel ausgeweitet werden. Um das zu verhindern, dass umweltschädliche Produktionsmethoden anderswo auf der Welt zunehmen, wird ein Grenzausgleichmechanismus vorgeschlagen. Diese Kombination wird Innovation im Bereich umweltfreundlicher Produktionsmethoden fördern, den Verwaltungsaufwand verringern, klar, den Anstieg der Lebensmittelpreise auf ein Minimum beschränken, wie gesagt, den Anstieg auf ein Minimum beschränken und umweltschädliche Schadstoffe auf vorhersehbare Weise reduzieren. Na, also, liebe Studie, ich schlage mir vor, sie gehen mit der Studie zum Trump um, sagst du? Also, die wollen nichts anderes als wie, quasi da Zertifikate, dass man halt wieder was zahlt, wenn man zu Giftstoffe und sonst irgendwas ausfüllt oder zu Diesel verbraucht. Geht's einmal zum Trump, geht's einmal zum Chinesen um, sagt zum Brasilianer, du, jetzt müssen wir was tun. Es gehört jetzt da zu die Treibhausgasemissionszertifikation, da müssen wir jetzt hin, ja. Ich finde, halt, auf solche Ideen kommen nicht auch nur Leute, die Zeit haben zum Nachdenken, gell. Den ganzen Tag. Weiß nicht, kommt jetzt da ein Kuhkontingent? Kann ja leicht sein, aber weiß man nicht, gell. Glaubt da irgendwer, also ich glaube nicht, dass da, oder die Inder, die machen das sicher begeistert mit. Ich glaube eher, wir Europäer werden das wieder einmal anmachen, ja, wir sind immer schön brav, wir reduzieren, während wir Produkte aus anderen Ländern einholen, wo da alles geschissen wird. Wo unter fragwürdigen Bedingungen produziert wird, auf Deutsch gesagt, das ist jetzt ein bisschen schöner auszudrücken. Siehst du, das ist ja mit dem Kontingent. Wir hätten eigentlich bei den Milchkühen, weil jetzt da kommt noch ein Thema, für die Milchkühe haben wir eigentlich schon einmal was gehabt. Wir haben ein Milchkontingent gehabt. Hat eigentlich in Österreich gut funktioniert. Das haben sie irgendwann in den 80er eingeführt, wenn man gesagt hat, wir haben zu viel Milch, wir haben zu viele Milchkühe, wir haben ein Milchkontingent ein. Jetzt darf jeder Bauer nur so und so viel Milch. Wenn du mehr machen müsst, musst du da Kontingente kaufen. Hat gut funktioniert und dann vor über 10 Jahren hat man gesagt, nein, marktfrei. Jetzt sagt man wieder, nein, jetzt haben wir zu. Und die Niederlande hat auch das Problem. Die fördern die Aufgabe der Kuhhaltung zum Beispiel, die Niederlande. Schon mehr als 1000 Tierhalter nutzen in den Niederlanden die staatlichen Ausstiegshilfen. So stark könnte der Milliardenaufwand die Viehbestände verringern. Wie stark die Programme die Zahl der Nutztiere in den Niederlanden tatsächlich verringern werden, ist derzeit unklar. Detaillierte Daten werden nicht veröffentlicht und viele Landwirte können wegen unsicherer politischer Rahmenbedingungen immer noch von bereits unterzeichneten Verträgen zurücktreten. Landwirtschaftsministerin Femke Wiersma hatte im Februar dieses Jahres einen möglichen Bestandesabbau von 1,3 Millionen Schweine, 9,4 Millionen Stück Geflügel, 69.000 Milchkühe, 69 Milchkühe und 115.000 Mastkälbern in Aussicht gestellt.
Ja,
wir in Europa reduzieren und außerhalb von Europa expandieren sie, gell? Wobei, ich bin ja sowieso jetzt auch kein Freund von den holländischen Rindfleisch und Schweineln, das ist eh kein Geheimnis, aber ich weiß auch nicht, ob das so gescheit ist, wenn wir alles reduzieren. Stattdessen nachher von China die Sachen holen. Auch noch ein gutes Thema, jetzt haben wir ein paar schwere Themen, gell, vorher ein bisschen was Lockeres. Gentechnik rückt immer näher. Dürfen Landwirte bald Genpflanzen anbauen? Die Gentechnik rückt näher. Der EU-Rat billigt das neue Gentechnikrecht, um neue genetische Verfahren den klassischen Züchtungsmethoden gleichzusetzen. Ein Risiko für Landwirte. Am 21. April 26 hat der EU-Rat den Weg für eine tiefgreifende Reform der europäischen Gentechnik-Gesetzgebung seit Jahrzehnten freigemacht, nachdem bereits im Dezember 25 im Trilog erzielten Kompromiss wurden die neuen Verordnungen zur Pflanzen aus sogenannten neuen genomischen Techniken nun mit qualifizierter Mehrheit formal beschlossen. Die EU will mit der Verordnung die Ernährungssicherheit erhöhen, externe Abhängigkeiten verringern und gewährleisten, dass europäische Unternehmer gleiche Wettbewerbsbedingungen vorfinden. Aha.
Also bei der Gentechnik dürfen die europäischen Unternehmer schon gleiche Wettbewerbsbedingungen vorführen, bei der Landwirtschaft nicht, weil wenn bei uns einer sagt, wir müssen jetzt auch, wir möchten mal in unsere Rinder diese Hormone halt einstecken, was die Brasilianer einstecken, dann sagen sie, bitte ein bisschen deppert, aber da müssen wir dann schon die gleichen Wettbewerbsbedingungen vorfinden. Gleichzeitig sollen weiter hohe Standards für die Gesundheit von Mensch, Tier und Umweltschutz gelten. Zugleich sollen die Nachhaltigkeitsziele der EU unterstützt werden, indem mit Hilfe der NGDs Kulturpflanzen entwickelt werden sollen, die widerstandsfähiger und ressourceneffizienter sind. Damit würde sich die Neuregelung auch auf die praktische Landwirtschaft auswirken, denn sie verändert Züchtung, Anbau und Marktbedingungen. Neue Sorten können mit den neuen Techniken schneller entwickelt werden und bieten die Chance, Kulturpflanzen besser an den Klimawandel anzupassen. Auch besteht potenziell die Möglichkeit, über die neuen Methode den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren. Ja, die Frage ist immer, ist Gentechnik ein Werkzeug oder Abkürzung? Und wer trägt am Ende das Risiko? Die Konzerne, die Politik oder der Landwirt auf dem Feld, ja? Geschäft ist auf jeden Fall für die Konzerne und für die Politik. Für Landwirtschaft weiß ich nicht. Am Ende geht es ja nicht darum, was auf dem Feld wächst, sondern wem die Zukunft der Landwirtschaft gehört, im Oft vor, gell? Kommen wir zu einem Sport, Heder. Dass ich mal, mein neuen Weltrekord hat den Marathon. Gell? Ich als begeisterter Marathonläufer bin ja habe mitgefiebert am Wochenende. Und zwar der Sebastian Sabi aus, das haben wir jetzt nicht aufgeschrieben, der Kimp, muss ich jetzt liegen, aber jedenfalls der Sebastian Savier, der knackt beim London Marathon die magische Schallmauer von unter 2 Stunden. Ihr gehört im Radio, gell? Der Kollege, London, wie wir wissen als Läufer, wir wissen in London, gell, da ist die Luft sowieso von der Temperatur immer Idealbedingungen, gell, und der hat neue Schuhe gehabt, neue Schuhe aus Carbon, die nur 100 Gramm wiegen, also mit den Schuhen hätte ich das auch geschafft, ja? Das hätte nicht so ein Theater machen. Wie auch immer, ich gehe jetzt auf jeden Fall nicht joggen. Ich sag danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute. Ah ja, die Wochen spielen Ips an der Donau, 30. April. Kommt zuschauen. Vierdenk.